Corso. Kunst und Pop. Der Podcast heute mit Kolja Unger.
Und Mike Herbstreuth.
Zwei Männer und ein Hund.
Stimmt, einen Hund haben wir heute auch dabei. Und zwar Agent Cooper heißt er, unser Bürohund. Ein Shiba Inu. Agent Cooper, sag mal was. Moment, irgendwie ist er ein bisschen... Es ist nicht die lauteste Rasse. Kups, hier, komm. Naja, er sagt nichts.
Er schlabbert
vor sich hin.
Leckerli. Ja, das ist natürlich kein Zufall, dass wir heute auch einen Hund mit im Studio haben. Denn heute geht es um einen Film, Die Rüden, von Regisseurin Conny Walter. Und da geht es auch um Männer und um Hunde. Der kommt morgen ins Kino. Es ist ein Filmexperiment mit echten Hunden, wie zum Beispiel diesem hier.
Der bulgarische Straßenhund wurde 5-mal vermittelt und hat währenddessen 26-mal gebissen. Weitere Vermittlungsversuche wurden vom Tierheim eingestellt.
Und auch echten Männern, die eine, naja, ich würde sagen, eine andere Gewaltsozialisation hatten als du und ich wahrscheinlich. Oder bist du Gewalttäter?
Nee, ich glaube, also gewalttätig, mit Gewalt hatte ich noch nie so richtige Probleme. Anders als die Männer in dem Film, das sind verurteilte Gewalttäter.
Also keine Schauspieler, keine dressierten Hunde, aber echte Straftäter, echte Hunde in einem fiktiven Setting, nämlich ein düsterer Bunker, wo Mensch und Tier aufeinander stoßen.
Ist das auch ein Verbrecher?
Ja, das sind sie, diese ganzen Fragen. Wozu?
Genau, also es ist so eine Mischung aus fiktivem Gefängnisdrama und auch Sozialexperiment, weil die Regisseurin Conny Walter, die vermischt eben diese Ebenen. Also die bringt bissige Hunde mit ehemaligen Gefängnisinsassen zusammen und es ist dann, ja, es ist so ein Film, der so ein bisschen auslotet. Die toxische Männlichkeit, die Frage nach Schuld, die Frage nach Opfern und die Frage auch, woher Gewalttätigkeit kommt.
Und Uli Biermann hat mit der Regisseurin Conny Walter über diese Hintergründe des Films gesprochen und sie als erstes gefragt, wie sie überhaupt auf die Idee für den Film gekommen ist.
Das war sogar ganz genau genommen schon 2012. Ich habe 14 Jahre lang einen unkastrierten Rüden gehabt und habe damals gedacht, ich weiß alles über Hunde. Oder nicht alles, nein, das wäre vermessen. Aber ich dachte, ich kenne mich ganz gut aus. Und in dem Kontext hat mich eine Freundin dann mit Nadine Matevs bekannt gemacht. Und als ich Nadine erlebte, wie sie mit Hunden arbeitet, habe ich gedacht, ach Gott, du kennst ja nur diesen kleinen, feinen, netten Teil, weil mein Rüde war sozial extrem kompatibel, der war immer frei, der war so, ja, der hatte auch so eine Ausstrahlung wie ein Engel. Alle mochten ihn und ich habe 14 Jahre lang mit diesem Hund eigentlich, bis auf ganz wenige Ausnahmen, und die waren dann auch nicht schlimm, nichts Gravierendes erlebt. Und ja, die Bekanntschaft mit Nadine Matevs 2012 hat mir dann das Tor zu der dunklen Seite eröffnet, die es ja auch gibt und die wir ganz gerne, ja, wie soll ich sagen, in unserer Hundeliebe so ein bisschen beiseite legen oder verdrängen.
Nur in unserer Hundeliebe?
Ja, da sprechen Sie es an. Ich glaube, es geht darüber hinaus und ich glaube, dass wir gesellschaftlich ohnehin die Tendenz haben, hängt natürlich auch mit der Welt, in der wir leben, wie wir sie uns gestaltet haben zusammen, dazu die Tendenz haben, negative Gefühle, wenn es geht, zu vermeiden. Und diese Welt hier ermöglicht uns das und ich glaube aber, dass das gar nicht so gesund ist.
Wir sehen immer gern den netten, kleinen, feinen Teil, auch dem Gegenüber.
So ist es. Und dadurch, dass wir nicht mehr gewohnt sind, den anderen zu sehen, uns mit dem auseinanderzusetzen. Ich meine, wir müssen es ohnehin, denn wir können unserem Leben ja nicht entweichen. Aber wir versuchen das. Und das ist so ein gesellschaftliches Understatement. Und das finde ich sogar richtig gefährlich.
Nadine Matevs spielt Lou, die Trainerin, Therapeutin für Hunde, aber auch für Menschen. Man merkt ihrem Film an, sie sind fasziniert von dieser Frau. Muss man auch sein bei der Klarheit, der Wachheit, der Ehrlichkeit und der Sensibilität, die sie ausstrahlt und auch spielt für das, was da psychisch im Gegenüber passiert. Sie weisen darauf hin, 70% aller Gewaltstraftäter weltweit sind jung und männlich im Presseheft. Junge und jüngste Männer, heißt es da, bilden ein höchst effizientes Instrument des Terrors. Also haben wir einfach nur ein Männerproblem, oder?
Naja, sagen wir mal so. Also jeder könnte theoretisch ne, in so eine männliche Sozialisation hineingeraten. Ja, es ist ja erstmal eine Frage der Sozialisation. Was lernt ein junger Mann über Männlichkeit? Wie groß ist seine Anpassungsleistung? Wie sehr wird er dazu gezwungen, hineingepresst in dieses Männerschema? Das ist eigentlich unser Problem, das viel zu enge Männerschema. Ich meine, die Varianz ist wesentlich größer in unserer Gesellschaft und da geht es auch gar nicht so sehr um männlich und weiblich. Wobei es natürlich ein Unterschied ist, ob ein großer, kräftiger, männlicher Körper gewaltsam auftritt oder ein kleiner, zarter, weiblicher Körper, um jetzt mal die Extreme zu nennen. Das gibt es aber genauso gut umgekehrt. Und ich glaube, es ist das viel zu enge Bild von Männlichkeit.
Sie haben gearbeitet mit 4 verurteilten Gewalttätern. Wie war das? Kann man da Kontrolle behalten?
Naja, also die Kontrolle, die man nicht behalten kann, das hat mit dem Drehprozess zu tun, ja. Also normalerweise, klar, will man als Regisseurin Kontrolle haben, sollte man ja auch gewissermaßen. Aber ganz ehrlich, wenn man in einen kreativen Prozess wirklich vertraut, und das ist das, was ich bei diesem Projekt nochmal ganz eindrücklich und auf eine viel intensivere Weise gelernt habe, dann muss man eigentlich ins Vertrauen gehen. Man muss sich einlassen, denn man erfindet Dinge ja nicht, sondern im besten Falle ist man das Gefäß, durch das die Inspiration hindurchfließt. Und das ist ja in der Musik genauso wie im Filmemachen. Also im Prinzip stellt man sich in den Dienst einer Sache und lässt sich ein. Und die Kontrolle dann loszulassen, das halte ich für die beste Art filmischen Schaffens. Aber zurück zu Ihrem ersten Teil der Frage, wie das war, mit diesen jungen Männern zu arbeiten. Die haben ja alle sehr viel Erfahrung im Theaterbereich. Die haben ja schon während ihrer Haftzeit gelernt, Theater zu spielen. Und das haben sie auch gestern auf der Bühne nochmal sehr eindrücklich dargestellt, zum Teil sehr, sehr beeinflusst. Das hat sie auch teilweise ein bisschen gerettet, würde ich fast sogar sagen, dass sie diese Art des Ausdrucks, des gewaltfreien, aber sehr intensiven Ausdrucks schon in ihrer Haftzeit gelernt haben. Und dann haben wir die natürlich gecastet. Das sind ja nicht einfach irgendwelche Männer, sondern die sind ja außerordentlich begabt.
Aber sie haben mehr casten müssen, weil Sie wussten nicht, mit wem Sie es zu tun haben.
Doch, mit wem wir es zu tun haben, das wussten wir ziemlich genau. Wir haben ja sehr genau gecastet. Aber es ist ja so, ich wusste nicht, wie lange es dauern würde, diesen Film zu produzieren, also zu finanzieren. Das ist ja immer ein langer Weg im Schnitt. Beim deutschen Kinofilm dauert das wirklich im Schnitt 7 Jahre. Von der ersten Idee bis zum fertigen Film. Bei uns waren es am Ende 8, aber auch weil die Postproduktion so lange war. Das heißt, das ist ein sehr langer Zeitraum. Das sind junge Männer. Die Rückfallquote ist erstmal sehr hoch. Ich weiß, bei Ibrahim Al-Khalil das hat er mir mal erzählt, die Wärter, als er entlassen wurde, gesagt, na, du bist dann 3 Wochen wieder drin, so ungefähr. Und er ist bis heute nicht wieder rückfällig geworden. Er ist länger draußen, als er jemals drinne war, und er war lange drinne. Und das finde ich ganz, ganz toll. Das ist eine große Leistung. So, und wir wussten das natürlich zu Beginn nicht, wie werden die Lebenswege sein. Die sind ja nicht einfach von solchen jungen Männern, wenn sie aus der Haft entlassen werden. Manchmal sind die verschuldet. Die im Duldungsstatus sind, dürfen nicht arbeiten. Das ist schon eine kleine Kunst, da sauber zu bleiben, wenn man zurückfällt in das Nest, aus dem man gekommen ist. Weil viel andere Optionen hat man ja in der Regel erstmal gar nicht. Und deswegen haben wir doppelt so viele quasi mitlaufen lassen, um sicher zu sein, dass wir drehen können.
Man könnte die Geschichte Ihres Films erzählen als Geschichte von ständiger Konfrontation. Gewaltbereite Hunde konfrontiert mit gewaltbereiten Männern, dazwischen die Trainerin. Aber das wäre eine relativ platte Sicht, weil es geht eigentlich sehr viel mehr um Begegnung. Wann war Ihnen klar, Begegnung muss das Thema sein?
Ja, im Prinzip kurz nachdem ich Nadine Matthews begegnet bin, denn das war ja auch schon eine Begegnung, die sehr intensiv war. Sie hat mich teilnehmen lassen an einem Aggressionsseminar und dann hatten wir solche Aufgaben. Ich musste das eben auch machen, eben mit so einer ganz starken Aggression, die bereit ist, in Gewalt überzugehen mit anderen Hundetrainern. Und das war für mich sehr eindrücklich. Und da habe ich gemerkt, aha, wo sind meine Grenzen? Was kann ich also darstellen? Und wo bin ich ja noch gar nicht hingegangen? Wo habe ich noch gar nicht hingeschaut? Das war sehr erweiternd für mich auch.
Es geht dabei aber nie um Verteufelung von Aggression oder Gewalt, sondern erstmal nur ums Wahrnehmen.
Naja, also es gibt ja einen Unterschied zwischen Aggression und Gewalt. Aggression haben wir alle in uns. Die ist ja auch hilfreich, im Sport zum Beispiel oder im beruflichen Leben, wenn man sich durchsetzen will. Das ist Durchsetzungsvermögen. Das ist seinen Raum behaupten, seinen Platz behaupten. Und das kann man auf eine gute Art und auf eine weniger gute Art. Und wenn wir bereit sind, das erstmal positiv zu akzeptieren, im Sportfeld wird das ja überhaupt nicht in Frage gestellt, aber draußen in der Gesellschaft dann schon eher. Und wenn wir damit wirklich fein umgehen lernen, auch in der Rezeption sozusagen, in der Wahrnehmung, dann wird es auch leichter. Denn die Tatsache, dass es in Gewalt mündet, hat viel mit unserer Intoleranz auch zu tun, der eigenen, also dass wir uns das selbst verbieten, weil wir es nicht integrieren, weil wir dann denken, wir haben keine anderen Optionen. Und dann scheint das Ergebnis schon vorbestimmt und dem ist nicht so. Je genauer wir lernen, unsere Aggression in uns wahrzunehmen, desto eher begreifen wir, dass wir doch viel mehr Optionen haben, als wir denken.
Es gibt den schönen Satz von einem der jungen Darsteller in der Konfrontation mit dem Hund, der sagt, ich hatte das immer unter Kontrolle, hatte ich das Gefühl zumindest. Ich glaube, das ist entscheidend, dass unheimlich häufig wir meinen, Kontrolle ausüben zu können, wo wir gar keine mehr haben.
Ja, und auch gar nicht ausüben müssen. Das hatten wir ja eingangs schon so ein bisschen. Das ist das falsche Verständnis. Wir denken, wir müssen Dinge kontrollieren, weil es uns Sicherheit gibt. Aber gucken Sie sich die Welt an. Ich meine, was machen wir? Wir rasen mit großer Geschwindigkeit auf einem glühenden Ball, der eine dicke Kruste hat, durchs Universum. Da glaubt man doch nicht, Kontrolle haben zu können, wenn man mal bis zu Ende denkt.
Toxische Männlichkeit, ein Begriff, mit dem Sie etwas anfangen können?
Naja, das ist ja ein Begriff, der aus der Soziologie kommt und habe mich natürlich damit auseinandergesetzt, auch im Genderbereich. Ich habe ja auch Pro Quote Regie damals mitgegründet. Und ja klar, das ist etwas, mit dem wir uns als Gesellschaft auseinandersetzen sollten, müssen auch, weil ich glaube wirklich, dass unsere Begriffe über männlich, weiblich und alles, was dazwischen ist, viel zu eng gefasst sind und viel zu sehr von Vorurteilen geprägt und nicht von Toleranz und schon gar nicht von Akzeptanz.
Als ich den Film gesehen habe und am Ende fertig war, war ich sehr verunsichert, schockiert einerseits, andererseits auch fasziniert. Ist das eine Reaktion, die oft passiert?
Es freut mich sehr, dass Sie das sagen, weil es ist in der Tat eine Reaktion, die wir jetzt sehr oft gehört haben. Und ja, ich bin froh darüber. Also wenn es einem gelingt, mit einem Film den Zuschauer, die Zuschauerin in die Nähe einer Erfahrung zu bringen, im sicheren Ort eines Kinosaals, ein Erlebnis zu machen, das eigentlich eins ist, was man im realen Leben draußen unbedingt vermeiden würde, dann finde ich, schaffen Filme das, wozu ich eigentlich Filmemacherin geworden bin.
Naja, aber es scheint auch Menschen zu geben, die ihr Film zutiefst verunsichert. Denen geht die Sicherheit flöten.
Ja, aber gucken Sie mal so, also wenn wir wachsen wollen, also dann geht es nicht anders, als dass wir an unsere Grenzen gehen und über unsere Grenzen hinaus. Und an der, wenn wir, das ist die sogenannte, auch im Psychologischen, diese Comfortzone, wenn wir an der Comfortzone sind und darüber hinausgehen wollen, dann kommen alle negativen Gefühle wie Angst, Verunsicherung, auch manchmal Wut, Verärgerung. Das ist alles Teil dieser Verunsicherung. Und wenn wir lernen, dass das ganz natürlich ist, dass das einfach ein Teil ist und auch nur ein Gefühl, das kommt und das geht. Und wenn wir dann auf diesem Unknown Territory sozusagen die ersten Schritte gemacht haben und merken, aha, das Leben geht ja weiter, aha, ich kann das ja überwinden, dann sind wir im Bereich des Wachstums. Also ich glaube, wir müssen dahin.
Es hat einen Facebook-Post dazu gegeben, zu genau, wo man den Eindruck gewinnen kann, da hat jemand wirklich die Sicherheit verloren.
Weiß ich gar nicht. Ich habe heute früh einfach nur gelesen, dass ein User, wie sagt man das eigentlich, ein Mensch, der uns folgt in unserer Community, diese Anglizismen, also dass er geschrieben hat, wie könnt ihr das überhaupt auf euer Plakat nehmen? Dieses Zitat der Süddeutschen geht unter die Haut wie ein Pitbull-Biss. Ich glaube, und also meine Wahrnehmung ist, dass das ein Mensch ist aus der Hundeszene und dass man das dann natürlich vollkommen anders versteht. Der Rezensent hat das natürlich im Rahmen einer filmischen Wahrnehmung beschrieben und ich bin darüber sehr, sehr erfreut gewesen. Deswegen haben wir das auch auf das Plakat genommen, weil wenn es einem Film gelingt, so nachdrücklich unter die Haut zu gehen, auch so schmerzhaft, nicht auf der physischen, aber auf der psychischen Ebene, und das habe ich tatsächlich schon mehrfach gehört von Menschen auch, die zum Beispiel in der Therapie sind, die gesagt haben, Conny, das ist wie Therapie und das ist schmerzhaft, ja, aber wenn man das weiß, dann weiß man auch, wie heilsam es ist, und mich hat das sehr gefreut, dass der Rezensent der Süddeutschen das so geschrieben und benannt hat, weil das ist ein großes Lob, wenn einem das mit einem Film gelingt.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
So, jetzt haben wir von der Regisseurin vom Film Die Rüden, Conny Walter, gehört. Wollen wir natürlich auch nochmal die Meinung unseres Studiogasts zu diesem Film hören. Ja, ein echter Rüde.
Sag mal, Cooper, findest du diese Überschrift, der Film geht unter die Haut, so tief wie ein Pitbullbiss, findest du das despektierlich?
Schmatz einmal für ja, zweimal für nein. Nicht so richtig despektierlich, glaube ich.
Ich glaube auch. Ich glaube auch eher, ja, das ist eigentlich das Gegenteil von so einem bissigen Hund. Ne? Ihr habt ja eine ganz andere Beziehung.
Vielleicht ist er ein schlechter Gesprächspartner zu dem Thema. Er ist wirklich sehr knuffig und brav.
Jedenfalls zeigt er nicht viel Dominanzverhalten. Nee. Drängt sich nicht so im Vordergrund.
Tja, aber ich glaube, den Film fand er trotzdem spannend.
Das war der Corso-Podcast heute mit Kolja Unger. Agent Cooper.
Agent Cooper, na, jetzt wieder runtergesprungen vom Mikro. Und Mike Herbstreut.
Sie können uns nachhören in der DLF-Audiothek-App, die kostenfrei runterzuladen ist. Und auch nachlesen bei deutschlandfunk.de/Corso. Und uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.
Genau, Cooper, Pfötchen, super.
Alles Gute, tschüss.
Corso. Kunst und Pop.